Wenn diese Reise von 38 Stunden nur halb so lange gedauert hätte, dann wären sie vielleicht schon bei ihren Verwandten angekommen und wären auch verhaftet worden. Sie wurden durch eine Serie von unglaublichen Zufällen gerettet.
Uns wurde die Fähigkeit zu vertrauen genommen. Wir vertrauen niemandem mehr, nicht einmal den Autoritäten, wenn sie uns sagen, dass wir beruhigt sein können.
In der ersten Folge haben wir Roberto Bassis Familie nach Rom begleitet, wo sie in dem Moment ankommen, als ihre Verwandten nach Auschwitz deportiert wurden.
Mein Vater, der erst 12 Jahre alt war, musste ein Jahr lang vorspielen, jemand anderes zu sein, weil man ihn sonst umgebracht hätte.
Dario Calimanis Familie hat sich aufgeteilt. Seine Eltern sind in die Schweiz geflohen, seine Großeltern in Venedig geblieben. In dieser zweiten Folge erzählen wir ihre Geschichten weiter. Denn die Gefahr durch die Deutschen ist nach der Besetzung Norditaliens im September 1943 vor der Haustür der venezianischen Juden angekommen.
Infatti si dice che i pessimisti si sono salvati e gli ottimisti sono finiti ad Auschwitz.
Es heißt, die Pessimisten haben sich gerettet und die Optimisten sind in Auschwitz gelandet.
Am 5. Dezember 1943 findet die erste Razzia im jüdischen Ghetto von Venedig statt. Und dort beginnt diese Folge von Reschis Republik, der Venedig-Podcast. Wir sind Petra Reschi und Christopher Weingart. Filippo Cordova, der venezianische Polizeichef, ist es, der den Befehl erteilt. Doch er handelt nicht allein. 1500 Mann habe er versammelt, so heißt es, von den Carabinieri, von den italienischen Sicherheitskräften und von der faschistischen Partei Italiens, um in Venedig nach ihren jüdischen Mitbürgern zu suchen. Sie durchkämmen die Stadt. Allein in diesen Tagen werden bei der ersten Razzia in Venedig 105 Menschen festgenommen. Das ist auch aus einem anderen Grund bemerkenswert. In Rom misstrauten die deutschen Sicherheitskräfte ihren italienischen Pendants so sehr, dass sie die Razzia allein durchführten. Doch hier in Venedig wird zum ersten Mal in Italien eine Razzia allein von den Italienern durchgeführt.
Mein Vater hat mir erzählt, dass in unserer Familie 12 Menschen in der Shoah ermordet wurden. Aber diese 12 Personen haben über die ganze Stadt verteilt gewohnt. Und wer hat sie verraten? Das waren die Italiener.
Die Razzia vom 5. Dezember ist allerdings nicht die einzige. Die älteren jüdischen Venezianer, darunter auch Dario Calimanis Großvater, dürfen zunächst in Venedig bleiben.
Invece, nell'agosto del 44.
Im August 1944 gab es eine weitere Razzia und auch er wurde nach Auschwitz gebracht.
Diese zweite große Razzia findet am 17. August 1944 statt. Und dieses Mal ist auch Dario Calimanis Großvater unter den Deportierten.
Roberto Bassis Familie kommt am 18. Oktober 1943 in Rom an, dem Tag, an dem die römischen Juden nach Auschwitz deportiert werden. Als der Zug der Bassis in den römischen Bahnhof einfährt, sehen sie einen langen Viehtransport. Was sie nicht wissen, in diesem Zug befindet sich Bassis Tante Alba, die Schwester seiner Mutter, zu der die Familie eigentlich fliehen wollte. Sie kommen in Rom an und sind komplett auf sich allein gestellt.
Als sie in Rom angekommen waren und realisiert hatten, dass ihre Verwandten deportiert worden waren, gelang es ihnen, eine Lösung zu finden, die ermöglichte, dass alle vier überlebten. Mein Vater und seine Schwester kamen in ein Waisenhaus, wo sie behaupten mussten, dass sie Katholiken waren. Mein Vater musste vorgeben, ein katholischer Waisenjunge zu sein. Seine Schwester, die etwas älter war, wurde eine Lehrerin. Ihre Eltern versteckten sich in einer Wohnung, immer mit falschen Dokumenten.
Si incontrano a messa in chiesa.
Sie konnten sich nur einmal im Monat in einer Kirche während der Messe treffen. Aber sie durften sich nur sehen, nur beobachten, aber niemals sprechen oder irgendwie kommunizieren. Einmal fiel dieser Termin aus und mein Vater, der alleine da war, befürchtete das Schlimmste. So ging es ein Jahr lang und mein Vater, der erst 12 Jahre alt war, musste ein Jahr lang vorspielen, jemand anderes zu sein, weil man ihn sonst umgebracht hätte.
Un bambino, perché mio padre insomma aveva 12 anni, deve fingere di essere qualcun altro, solo per non morire.
Durch Zufall kommen die Bassis zu spät in Rom an, was ihnen wahrscheinlich das Leben rettet. Roberto, seine Schwester und seine Eltern überleben den Krieg und gehen wieder zurück nach Venedig.
Sie
sind zurückgekommen und zurück in ihr Haus gezogen. Es gibt eine Geschichte aus der Zeit von einer Cousine meines Vaters, einer 25-jährigen jungen Frau. Sie fuhr auf einer Gondel zurück nach Hause und streckte ihre Hand ins Wasser, um das Wasser zu fühlen. Um zu fühlen, dass sie zurück zu Hause war. Denn wenn man das Wasser wieder zwischen den Fingern fühlt, ist man zurück in Venedig.
Menschen wurden verschleppt. 8 sind zurückgekehrt.
246 Todesopfer fordert die Shoah in Venedig, ca. 8000 in Italien. Auch nach dem Krieg wissen viele lange Zeit nicht, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Dario Calimanis Eltern überleben die Shoah in der Schweiz. Dann kommen sie nach Venedig zurück.
Quando sono tornati, hanno scoperto che il padre di mio padre e la madre di mia madre erano finiti ad Auschwitz.
Als wir zurückgekommen sind, haben wir herausgefunden, dass der Vater meines Vaters und die Mutter meiner Mutter nach Auschwitz deportiert worden waren. Wir wussten zwar nicht wie, aber eine Zeit lang haben meine Eltern noch gehofft, dass sie zurückkommen würden. Wenn sie abends ins Bett gegangen sind, haben sie gehofft, dass vielleicht morgen ein Zug ankommt und seinen Vater oder ihre Mutter zurückbringt. Natürlich ist das niemals passiert.
Ovviamente questo non è successo. 1945 endet der Zweite Weltkrieg und damit auch die deutsche Besatzung für Italien. Wie auch die Bassis und die Calimanis kehren zahlreiche Juden nach Venedig zurück. Andere bleiben in der Diaspora.
Io sono nato nel 46.
Ich wurde 1946 geboren.
E la mia infanzia.
Und in meiner Kindheit.
Dario Calimani ist ein Mann wie ein Ausrufezeichen. Mittlerweile 77 Jahre alt, erfüllt seine Stimme immer noch mühelos den Raum. Doch als er über seine Erinnerungen an seine Kindheit spricht, übermannt es ihn.
Io ricordo i primi anni, 5, 6, 7, 8 non mi ricordo. Mia madre che piangeva, mio padre che si nascondeva.
Ich erinnere mich noch an die ersten 5, 6, 7, 8 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich, dass meine Mutter immer weinte.
Dario Calimani ist eines der ersten jüdischen Kinder, die nach der Rückkehr nach Venedig geboren wurden. Der Krieg ist 1945 zwar vorbei, aber die Traumata bleiben.
Meine Großeltern habe ich nie gekannt. Ich weine wegen des Schmerzes meiner Mutter und meines Vaters. Denn ich habe ihren Schmerz, den Schmerz der Überlebenden gesehen. Dieser Schmerz hat überlebt.
Gesprochen wird über die Shoah anfangs wenig. Calimanis Eltern erzählen ihm, dass seine Großeltern weggebracht wurden. Ein Synonym für die Deportation. Auch die 8 Shoah-Überlebenden kommen nach Venedig zurück. Doch Dario Calimani erzählt uns, dass sie auch in der venezianischen Gesellschaft kaum noch ein Zuhause haben. Die jüdischen Mitbürger trauen sich nicht, sie auf ihre Erfahrungen anzusprechen. Und von ihren italienischen Mitbürgern wurden sie verraten. Sie haben die Shoah überlebt. Ihre Leben haben sie trotzdem verloren.
Die Quintessenz ist die Verzweiflung, die zerstörten Familien, die vernichteten Personen ohne einen Grund. Niemand verstand, wieso. Was haben wir getan? Was haben Sie getan?
In der ersten Folge dieses Zweiteilers habe ich über den Mythos des Italiani Brava Gente gesprochen. Also das Narrativ, demzufolge die Italiener auch im Faschismus anständige Leute geblieben sind und für die Kriegsverbrechen allein die Deutschen verantwortlich waren. Dabei werden die eigenen Kriegsverbrechen unter den Tisch fallen gelassen, etwa der Angriff auf Äthiopien 1937, die Rassegesetze von 1938, die Verfolgung von Kroaten und Slowenen oder ihre Rolle in der Shoah. Selbst als das Wissen über die Shoah langsam im kollektiven Bewusstsein angelangt ist, ist weniger vom Faschismus die Rede, als mehr von der heroischen Resistenza als Gründungsmythos der italienischen Republik.
Wenn ich jetzt mit Leuten über die Shoah spreche, hat jeder eine Großmutter, die Juden versteckt hat. Ah, meine Großmutter hat Juden gerettet. Es scheint, als hätte jede Großmutter irgendwo Juden versteckt. Mir würde es besser gefallen, wenn jemand sagen würde, mein Großvater hat Juden verraten. Denn ich glaube, um wirklich eine Aufarbeitung zu bekommen, braucht es Leute, die sagen, meine Familie ist mit Schuld. Meine Familie waren Faschisten.
In der italienischen Gesellschaft, die sich als antifaschistisch versteht, spricht man erstaunlich wenig über die eigene Rolle im Faschismus. Viele Italiener haben in der Resistenza gegen die Deutschen gekämpft, doch mindestens ebenso viele waren überzeugte Faschisten. Nach dem Krieg wurde das von vielen verdrängt. Auch deshalb fand in Italien kaum eine Aufarbeitung der eigenen Beteiligung an der Judenvernichtung statt. Saul Bassi, Roberto Bassis Sohn, erzählt uns von einem Buchtitel, der die italienische Sicht seiner Meinung nach zusammenfasst. Er heißt Il cattivo tedesco ed il bravo italiano, der böse Deutsche und der gute Italiener. Dahinter steckt insofern Wahrheit, als dass die Judendeportation erst durch die deutsche Besatzung begann. Aber dazu muss auch erwähnt werden, dass der Antisemitismus in Italien längst existierte und dass sich zahlreiche Italiener, wie der venezianische Polizeichef Filippo Cordova, aktiv an der Judenverfolgung beteiligt haben.
Heute beobachten wir eine Situation in Italien, in der der Faschismus wieder auftaucht. Natürlich in anderer Form, aber mit ähnlichen Insignien, mit Mussolini-Büsten und dem römischen Gruß der Faschisten. Und das ist, was uns am meisten schmerzt, dass man die Vergangenheit vergessen hat, die Diskriminierung, den Verlust der Freiheit und der Bürgerrechte, der Misshandlung eines gesamten Volkes, ohne einen Grund, ohne einen Grund. Della messa al bando di un intero popolo, per nessun motivo, per nessun motivo.
Ich kenne Roberto Bassi schon lange, er war mein Dermatologe. Er lebt noch heute mit 92 Jahren in seiner Heimatstadt Venedig. Die Shoah hat er im römischen Exil überlebt. Nach dem Krieg kehrte er nach Venedig zurück. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er leider nicht mit uns sprechen. Doch die Erinnerung an seine Flucht lebt noch immer in ihm weiter. Er ist einer der letzten seiner Generation. Mit seinem sehr lesenswerten Buch hat er seine Geschichte an zukünftige Generationen weitergegeben, die sie jetzt ihrerseits weitertragen müssen.
Der jüdischen Gemeinde in Venedig geht es heute nicht anders als der restlichen Stadt. Die Bevölkerung verschwindet zwischen Airbnb und Tagestouristen. Von einstmals 2000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde sind noch etwa 400 geblieben. Trotzdem gibt es noch jüdisches Leben im Ghetto. Die meisten Juden leben zwar auf der ganzen Insel verteilt, aber zu Feierlichkeiten kommen immer noch viele Menschen, jung und alt, in das alte Ghetto von Venedig, wo vor 80 Jahren die erste Razzia stattgefunden hat. Doch die jüdische Gemeinde hat, allen Verlusten und Traumata zum Trotz, überlebt.
Uns wurde die Fähigkeit zu vertrauen genommen. Wir vertrauen niemandem mehr. Nicht einmal den Autoritäten, wenn sie uns sagen, dass wir beruhigt sein können.
Neanche nelle autorità che mi dicono stai tranquillo, ti proteggeremo. Non ci credo.
Das war die zweite Folge unseres Zweiteilers rund um die Shoah in Venedig. Wir sind Christopher Weingart und Petra Reski.